Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
So, meine Frau und ich, wir freuen uns einfach riesig, heute wieder hier zu sein. Es stimmt, wir waren schon öfters hier und es ist jedes Mal einfach ein Genuss, hier bei euch sein zu dürfen. Für die, die mich noch nicht kennen, Markus Till ist mein Name. Ich komme aus dem schönen Weil im Schönbuch, weit weg im Schwabenland. So zwischen Böblingen und Tübingen, da liegt dieser Ort mit Namen Weil im Schönbuch. Da bin ich Teil der evangelischen Kirchengemeinde und bin da in unserer lokalen Gemeinde aktiv. Und nebenbei habe ich noch so ein paar andere Dinge. Manche haben vielleicht schon mal in meinen Blog reingeguckt. aigg.de findet man im Internet eine Reihe von Artikeln von mir oder einen Glaubenskurs, den ich entwickelt habe, kann man da finden. Es gibt ein Buch von mir. Und ich bin in diesem Netzwerk Bibel und Bekenntnis zusammen mit Ulrich Parzani und einigen anderen. Da machen wir einige Sachen. Wir haben so eine Mediathek, die nennt sich offen.bar, kann man im Internet finden. Oder wir machen Studientage, zum Beispiel demnächst am 23. September im Schönblick. Da sprechen dann Ulrich Parzani, Rolf Hille, ein gewisser Waldemar Justus, habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder David Bennett, ein ganz, ganz spannender Mann, der aus der LGBTQ-Bewegung kommt, Jesus begegnet ist und eine tiefe Lebenswende erlebt hat. Super spannend, ihn zu hören. Also herzliche Einladung. Genau, mein Konfirmationsvers, auf den habt ihr auf jeden Fall noch gewartet. Das muss man noch zu mir wissen. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben. Ja, ehrlich, ich liebe diesen Vers. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich diesen Vers damals zugeteilt bekommen habe. Ja, was für ein schöner Vers ist das? Ja? Paulus sagt, ich habe ein Evangelium zu verkünden. Evangelium, das war damals in der Antike der Begriff dafür, wenn der Herrscher des Landes eine frohe Botschaft, zumindest aus seiner Sicht, eine frohe Botschaft zu verkünden hatte, eine große Schlacht wurde gewonnen oder der Thronfolger ist zur Welt gekommen, dann gab es ein Evangelium im Land, eine gute Nachricht des Herrschers. Und Paulus sagt, ich habe die gute Nachricht des Königs aller Könige zu verkünden. Und ich muss mich nicht schämen für diese Botschaft, denn diese Botschaft, die ist seligmachend, die rettet, das ist wirklich gute Nachricht. So, wenn man das so hört, dann stellen sich für mich zwei Fragen. Die erste Frage ist, ja, wenn dieser Paulus doch einfach nur eine gute Nachricht zu verkünden hatte, warum ist er dann verfolgt worden, geschlagen worden, vertrieben worden, gesteinigt worden und am Ende umgebracht worden? Ja, man bringt doch niemand um, der eine gute Nachricht bringt. Ja, und bis heute ist es ja das große Rätsel, hunderte von Millionen von Christen werden brutal, teils brutal verfolgt. Vielleicht habt ihr gerade wieder die Bilder aus Pakistan gesehen. Es ist erschütternd, was mit unseren Glaubensgeschwistern geschieht weltweit. Und man fragt sich, warum eigentlich? Christen sind eigentlich ein friedliches Völkchen. Sie sprechen viel von der Liebe Gottes. Sie fühlen sich von ihrem Glauben her verpflichtet, sich den Autoritäten des Staates unterzuordnen. Also von den Christen müsste eigentlich niemand was befürchten. Und trotzdem verbieten Diktatoren die Bibel und verbieten diesen Glauben und stellen ihn unter Strafe. Was ist denn da eigentlich los? Wenn doch diese Christen einfach nur eine gute, seligmachende Nachricht zu verkünden haben. Woran liegt das? Und noch eine Frage, die sich mir daraus stellt. Paulus sagt extra, diese Botschaft, die ich habe, die ist nicht nur einfach Information, die hat Kraft. Es ist eine Kraft Gottes, sagt Paulus. Und tatsächlich war diese Botschaft, die Paulus verkündet hat, eine echte Revolution damals. Das war wie ein Manifest inmitten einer zeitlichen Strömung, die völlig anders gedacht hat, als Paulus das in seiner Botschaft verkündigt hat. Und es hat echt eine Revolution ausgelöst. Und es tut es seither, seit 2000 Jahren in allen Völkern und Nationen, erweist sich diese Botschaft als kraftvoll, als erneuernd, als verändernd. Nur manchmal habe ich das Gefühl, bei uns in Deutschland, da verbindet man mit dem Evangelium so eine nette, liebliche Botschaft von der Liebe Gottes, aber auch irgendwie belanglos, irgendwie marginal. Kein Mensch interessiert sich dafür. Warum ist das so? Warum ist diese Botschaft, die so viel bewegt hat in der Geschichte, die letztlich eigentlich das Gesicht der westlichen Welt geprägt hat, warum wird die heute als so belanglos empfunden? Könnte es sein, dass da was schiefläuft bei uns, dass wir dieses Evangelium vielleicht geglättet haben, vielleicht angepasst haben, vielleicht verfälscht haben? Ich habe den Verdacht, dass es tatsächlich so ist. Und ich habe den Verdacht, dass diese Verfälschung des Evangeliums von Paulus der entscheidende Grund ist, warum es mit der Kirche Jesu nicht gut aussieht in unserem Land. Ich kann da vor allem von meiner evangelischen Kirche sprechen, die ja dramatisch zerbricht, zerfällt. Ich habe den Verdacht, es hat damit zu tun, dass wir vergessen haben, worum es eigentlich geht in dieser Botschaft, die Paulus verkündet hat und die er vor allem im Römerbrief dargelegt und niedergeschrieben hat. Und deswegen glaube ich, wir müssen heute ganz neu drauf schauen, was war denn diese gute Nachricht? Worum ging es denn da? Welche Botschaft hat Paulus denn eigentlich vermittelt? Und vielleicht merken wir, wenn wir da drauf schauen, dass diese Botschaft nichts von ihrer Brisanz und nichts von ihrer Kraft verloren hat. So wie es damals schon war, so ist es auch heute. Also ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen, mit mir nochmal drauf zu schauen. Warum war diese Botschaft so provozierend, dass sie so viel Widerspruch, sogar gewaltsamen Widerstand ausgelöst hat? Und was macht diese Botschaft so kraftvoll, dass sie buchstäblich die ganze Welt verändert hat? Lasst uns hinschauen auf die 7 Eckpfeiler, die ich euch zeigen möchte, aus dem Römerbrief raus. 7 Eckpfeiler, die diese Botschaft prägen und bestimmen. Und gleich die erste Botschaft, da steigen wir ganz tief ein, da wird es richtig spannend, denn diese Botschaft, dieser Eckpfeiler antwortet auf eine ganz zentrale Grundfrage der Menschheit. Diese Frage lautet, gibt es objektive Wahrheit über Gott? Diese Frage war lange Zeit entschieden bei uns im Westen. Vor ein paar Jahrhunderten hat das Verständnis, dass es objektive Wahrheit gibt, die wissenschaftliche Revolution ausgelöst. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. In Freiburg, auf einem der zentralen Gebäude der Universität steht, die Wahrheit wird euch frei machen. Die wissenschaftliche Revolution ist ausgelöst worden durch den Gedanken, es gibt Wahrheit und Irrtum. Und wenn wir als Menschen ein besseres Leben haben wollen, dann müssen wir die Wahrheit herausfinden, uns vom Irrtum verabschieden, weil nur die Wahrheit kann uns frei machen. Dieser Ausspruch von Jesus hat auch die Wissenschaft beflügelt. Und es galt damals nicht nur für die Naturwissenschaften, das galt für alle Fakultäten, auch für die Theologie. Aber von diesem Gedanken haben wir uns heute leider weit entfernt. Wir leben in der Postmoderne und die Postmoderne sagt, wenn es um Gott geht, dann gibt es keine objektive Wahrheit, dann gibt es nur noch subjektive Wahrheit. Ja, wenn es um Gott geht, dann darf und dann soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, diesen Spruch? Jeder darf sich so seinen eigenen Glauben zusammenzimmern und so glücklich werden, wie das für ihn so passt. So, was sagt Paulus zu dieser Überlegung? Er sagt, nein, es gibt Wahrheit und Irrtum und nur die Wahrheit rettet. Schauen wir mal, was er schreibt. In Römer 1, die ersten beiden Verse, wir haben sie schon mal gehört gerade, ich lese nochmal in einer anderen Übersetzung, es schreibt Paulus, ein Sklave von Christus Jesus, berufen zum Apostel, und dazu bestimmt Gottes Freudenbotschaft, das Evangelium bekannt zu machen. Dieses Evangelium hat Gott schon im Voraus durch seine Propheten in heiligen Schriften angekündigt. Paulus sagt also, Achtung Leute, was ich jetzt schreibe, die Botschaft, die ich euch bringe, ist nicht meine Idee. Es ist nicht so, dass ich mal eine Theologie entwickelt habe und da können wir jetzt drüber diskutieren. Nein, diese Botschaft kommt von Gott und er hat sie durch seine Leute schon im Vorfeld angekündigt. Ja, das ist also ein ungeheuer steiler Anspruch, den Paulus hier hat. Er sagt, Achtung, meine Botschaft, die ist nicht von dieser Welt. Und die ist nicht zum Diskutieren da, sondern das ist objektive Wahrheit, die für alle gilt. Ja, egal, ob sie das kennen, ob sie das glauben, ob sie das akzeptieren, ist egal. Diese Wahrheit ist objektiv für alle eine Realität, an der wir uns ausrichten sollten, wenn wir ein gutes Leben haben wollen. Ja? Paulus schreibt weiter, die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Also er sagt, da gibt es eine Wahrheit, die von Gott kommt, die ist objektiv für alle wahr. Wo es Wahrheit gibt, gibt es auch Irrtum. Und Paulus sagt noch mehr als Irrtum, er wird noch schärfer. Er sagt sogar, da gibt es Leute, die ganz bewusst, absichtlich falsche Botschaften in die Welt setzen. Das ist Lüge. Das heißt, Paulus wird hier sehr scharf. Das ist harter Tobak, der hier kommt von Paulus. Paulus hat keinerlei Verständnis für so eine Idee, dass jeder einfach nach seiner eigenen Fasson selig werden kann, sondern er sagt, es gibt eine absolute Wahrheit. Und die Idee, dass du dir deinen Glauben so irgendwie selber zusammenbastelst, die ist in etwa so klug, wie wenn du krank bist und sagst, ich nehme die Pille, die mir am besten schmeckt. Ja, die probiere ich einfach aus. Ja, ist klar, das kannst du gerne machen. Nur helfen wird sie dir nicht. Helfen wird dir nur die Pille, die genau den Wirkstoff enthält, der genau gegen die Krankheit wirkt, die du tatsächlich hast. Und alles andere kannst du vergessen. Du kannst es nehmen, wenn du willst, aber es wird dir nichts helfen. Genauso war für Paulus klar, es gibt eine Wahrheit über diese Welt, und es gibt eine Antwort auf diese Probleme, die wir in unserer Welt haben. Und das ist das Evangelium. Das ist die objektive Wahrheit, der wir uns alle stellen müssen. So, wenn Paulus einen so hohen Anspruch hat, dann ist natürlich die nächste Frage, was ist denn jetzt diese Botschaft? Was ist aus seiner Sicht die Wahrheit über die Welt und was ist die Antwort drauf? Da sind wir schon beim zweiten Eckpfeiler des Evangeliums, der die Antwort gibt auch auf eine Grundfrage, die die Menschheit seit jeher hat. Und diese Grundfrage heißt, woher kommen wir? Und ich will euch kurz mal lesen, was Paulus dazu schreibt. Er schreibt in Römer 1, 19, was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen bekannt, weil Gott es ihnen längst vor Augen gestellt hat. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für Weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Ich möchte den zweiten Eckpfeiler des Evangeliums von Paulus so zusammenfassen. Paulus sagt, die Schöpfung beweist, dass es einen Schöpfer gibt, der unsere Verehrung verdient. Und die Beweisführung, die Paulus hier macht, ist ganz simpel. Er sagt, geh rum, schau dich um, du siehst überall Geschöpfe und wo es Geschöpfe gibt, da muss es einen Schöpfer geben. Und wenn es einen Schöpfer gibt, dann hat der unsere Verehrung verdient. Ja, das wissen wir Menschen eigentlich, dass es so ist. Wenn wir irgendwo ein Kunstwerk sehen, dann wissen wir, dass es einen Künstler gibt, der das geschaffen hat. Und es ist richtig, es ist normal, diesem Künstler dafür die Ehre zu geben. Wenn ein Orchester ein tolles Konzert aufführt, eine Symphonie spielt, dann wäre es seltsam, den Namen des Komponisten nicht zu nennen. Ja, sowas tut man nicht, sondern man sagt, wer diese schöne Symphonie komponiert hat. Und Paulus sagt, aber wir sind komisch. Wir sind wie ein Orchester, das zwar die Symphonie spielt, aber am Ende verbeugen wir uns nicht vor dem Komponisten, sondern vor den Notenblättern, die dieser Komponist produziert hat. Genau das sagt er hier. Er sagt, ihr verbeugt euch vor den Geschöpfen statt vor dem Schöpfer, vor Bildern, vor Statuen. Das ist doch irre. Ihr seid Narren geworden. So denken wir jetzt vielleicht, heute sind wir besser, wir verneigen uns nicht mehr vor Bildern und vor Statuen. Aber was machen wir heute? wir verneigen uns vor gar nichts. Ja, wir sind heute wie Leute, die die Symphonie hören und am Ende sagen, es war wohl ein Zufallsgenerator, der diese Noten zusammengewürfelt hat. Ja? Und deswegen müssen wir uns auch vor niemand verneigen. Und so schauen wir die Geschöpfe an und sagen, es ist alles durch Zufall entstanden. Die fein abgestimmten Naturkonstanten, die Informationen in der DNA, die Baupläne der Lebewesen, die molekularen Maschinen, Bewusstsein, Schönheit, Moral, alles von selbst durch ziellose Prozesse, durch Zufall entstanden. Ich meine, das kann man ja glauben, aber ich kann es nicht. Sorry, meine Glaubensfähigkeiten übersteigt es bei weitem, denn wir wussten noch nie so gut, dass die Beweisführung von Paulus absolut stichhaltig ist. Wir wussten noch nie so viel wie heute darüber, wie unfassbar komplex diese Welt ist, in der wir leben. Und all unsere Experimente und Beweisführungen zeigen, solche Dinge, die wir da sehen, die entstehen nicht von selbst. Die haben immer einen Schöpfer. Und trotzdem leben wir in einer Welt, in der seit 200 Jahren Heerscharen von Wissenschaftlern versucht haben, diese Beweisführung von Paulus zu widerlegen und zu sagen, es gibt keinen Schöpfer. Es ist alles von selbst durch Zufall entstanden. Ich habe einen Verdacht, warum das so ist. Könnte es sein, dass uns der Gedanke an einen Schöpfer unbequem ist? Könnte es sein, dass wir befürchten, dass dieser Schöpfer vielleicht mit einer Schöpfungsordnung um die Ecke kommen könnte? Da wollen wir doch lieber selber Schöpfer sein. Wir wollen selber bestimmen, wie wir leben wollen. Wir wollen sogar selber bestimmen, welches Geschlecht wir haben. Wir orientieren uns lieber an unseren Gedanken und nicht an dem, was ein Schöpfer uns da vielleicht vorgegeben hat. Könnte es sein, dass es damit zu tun haben, dass wir das Offensichtliche verdrängen? Gut, vielleicht sagen jetzt manche, okay, ich sehe ein, es gibt wohl einen Schöpfer, aber das heißt ja noch nicht, dass ich mich irgendwie mit ihm beschäftigen muss. Wer so denkt, dem präsentiert Paulus den dritten Eckpfeiler seines Evangeliums und der antwortet wieder auf eine ganz zentrale Grundfrage der Menschheit. Diese Frage heißt, gibt es eine letzte Gerechtigkeit? Wird es am Ende dieser Welt etwas geben, dass die schreiende Ungerechtigkeit in dieser Welt nochmal korrigiert und behebt? Die meisten Menschen denken heute, nein, sowas wird es nicht geben. Und die Menschen reagieren darauf auf zwei Arten und Weisen. Die einen sagen, wenn es am Ende keine letzte Gerechtigkeit gibt, dann müssen wir für Gerechtigkeit sorgen. Gerechtigkeit ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft geworden. Und wir sagen, wir müssen Gerechtigkeit herstellen und da reicht es uns dann nicht mal, dass jeder gleiche Chancen haben muss. Nein, wir wollen sogar Gleichstellung. Ja? Es müssen gleich viele Männer und Frauen in Leitungspositionen sein und wenn sich das nicht von selbst einstellt, brauchen wir Quoten und Zwänge, um das herzustellen. Wir müssen alles tun, um Gerechtigkeit herzustellen, weil am Ende wird es keiner mehr richten. Das ist der eine Trend, den ich beobachte. Der andere Trend ist aber, dass wir jede Gottesfurcht dabei verlieren. Es war gerade diese Woche, da ist ein Artikel in der Taz erschienen, vielleicht kennt es jemand, so eine eher links eingestellte Zeitung, und der Artikel war überschrieben mit dem Titel »Warum ich gerne klaue«. Und die Autorin berichtet, wie sie Spaß dran hat, sich zu bedienen in den Supermärkten und anderswo, wie sie das auch völlig in Ordnung findet, weil da wird ja nur der Kapitalismus konfrontiert und so weiter. Sie hat gute Begründungen. Nee, ich finde, sie hat überhaupt keine guten Begründungen. Aber sie rechtfertigt sich dafür. Und sie spielt 0,0 mit dem Gedanken, dass eines Tages alles das, was sie da im Verborgenen tut, nochmal auf den Tisch kommen könnte. Und es macht ein entscheidendes Merkmal unseres Gerechtigkeitsdenkens deutlich. Denn ja, wir reden viel von Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, aber für uns ist zugleich klar, was Gerechtigkeit ist, das bestimmen wir. Wir sind die Richter, die darüber entscheiden, was gerecht ist und was nicht. So, was sagt Paulus zu dieser Theorie? Er schreibt, einen ziemlich verstörenden Satz. Er schreibt, rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, dich zu ändern. Und so ziehst du dir selbst mehr und mehr den Zorn Gottes zu, bis zu dem Tag des Zorns. Das ist der Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart. Gott wird allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Über jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen. Denn Gott richtet ohne Ansehen der Person. Das heißt, Paulus lässt keinen Zweifel dran. Es kommt ein Tag, an dem alles nochmal auf den Tisch kommt. Und zwar auf einen bestimmten Tisch. Auf den Richtertisch des lebendigen Gottes. Denn es gibt einen Gott, so sagt Paulus, dem nichts entgeht. Und dieser Gott wird zornig, wenn er sieht, wie wir miteinander umgehen, was wir einander antun. Und er wird es nicht einfach stehen lassen, sagt Paulus, sondern am Ende wird Gerechtigkeit gesprochen. Und zwar nicht von uns, nicht nach unseren Maßstäben, sondern nach seinen Maßstäben, von ihm, von Gott selbst. So, Paulus ist sonnenklar in dieser Botschaft. Das Komische ist, dass wir es auf den Kanzeln, zumindest meiner Kirche, selten hören. Es wird kaum darüber gesprochen. Oft wird stattdessen gesagt, oh, lass uns das eher vermeiden. Wir wollen doch nicht aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft machen. Ja, das klingt nett. Das Problem ist nur, Paulus tut es. Und Jesus auch. Und es wäre tatsächlich verwerflich, so ein Szenario den Menschen zu bringen, wenn es frei erfunden wäre und wenn es nur dazu dienen würde, die Menschen irgendwie unter Druck zu setzen. Aber wenn es stimmt, wenn es die Wahrheit ist, dass dieser Tag für uns alle bevorsteht, dann wäre es katastrophal, diese Wahrheit zu verschweigen. Dann wäre es ein Verbrechen, von denen, die dazu berufen sind, den Menschen diese Botschaft zu bringen, diese Botschaft zu verschweigen. Und für Paulus ist völlig klar, dieser Tag ist kein Märchen, dieser Tag ist eine Realität, die auf uns alle zukommt. Und ich finde zudem, diese Botschaft ist doch eine Freudenbotschaft. Und zwar für alle die, die in dieser Welt unterdrückt werden, die beraubt werden, die schlecht behandelt werden, die benachteiligt werden. Es wäre doch schlimm, wenn wir diesen Menschen allen sagen müssten, kein Mensch interessiert sich für deine Ungerechtigkeit, die du erlebt hast. Kein Mensch interessiert sich dafür, wo du missbraucht, manipuliert, beraubt, vertrieben worden bist. Es wird einfach alles vergessen werden. Nein, diese Menschen dürfen hören, nichts wird vergessen werden. Es kommt alles noch einmal auf den Tisch. Und die Botschaft von Paulus ist eine Bedrohung für die, die glauben, es sich in dieser Welt leicht machen zu können, die glauben, dass sie sich vor niemandem mehr rechtfertigen müssen, dass sie einfach tun können, was sie wollen, ohne dass es jemals Konsequenzen hat. Für diese Menschen bleibt die Botschaft von Paulus eine Bedrohung und ich bin froh, dass es diese Botschaft gibt. Aber wenn es stimmt, dass wir alle eines Tages ins Gericht kommen, dann ist die nächste spannende Frage, wie wird es uns da gehen? Ja, vielleicht sagst du jetzt, okay, eines Tages stehe ich vor Gott. Ja gut, Gott ist ja die Liebe, er wird vielleicht manche verurteilen, so ein Adolf Hitler vielleicht oder Mao und Stalin und so. Aber hey, ich habe ja so ein einigermaßen rechtschaffenes Leben geführt. Bei mir wird es bestimmt gut ausgehen, oder? Damit sind wir beim vierten Eckpfeiler von Paulus und der gibt wieder Antwort auf eine bestimmte Frage, die die Menschheit umtreibt. Diese Frage lautet, was ist die Ursache für das Drama der Menschheit? Ja, woran liegt es eigentlich, dass wir Menschen nicht einfach friedlich miteinander zusammenleben, dass wir nicht einfach uns gegenseitig unterstützen, uns allen Gutes tun? Woran liegt es, dass wir nicht einfach uns miteinander das Paradies auf Erden bauen? Warum haben wir stattdessen Krieg und Streit und Konflikte und Armut und Hunger und Ausbeutung in dieser Welt? Woran liegt es eigentlich? Diese Frage hat seit Jahrhunderten die Philosophen umgetrieben. Und die Philosophen der Aufklärung haben gesagt, ja, das liegt halt dran, dass wir es zugelassen haben, dass die Vernunft der Menschheit eingesperrt war unter religiösen Autoritäten, unter scheinbaren heiligen Schriften, weg damit. Lass uns die Vernunft des Menschen auf den Thron setzen und dann wird alles gut. Und dann kamen solche Leute wie Marx und Engels dazu, die haben gesagt, na klar, das liegt an den schlechten Umständen. Unser ungerechtes System macht die Menschen böse. Wenn wir die Ungerechtigkeit beseitigen, dann wird das Gute im Menschen hervorkommen. Ja, und deswegen lass uns den Besitz von allen wegnehmen und alles gleich allen verteilen. Und dann werden die Menschen anfangen, sich einander zu helfen und sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Wir alle wissen, was die Konsequenzen dieser Ideen waren. Der Kommunismus hat eine Blutspur hinterlassen, wie keine andere Ideologie. Grauenvoll, was da passiert ist. Und die Humanisten haben es nicht besser gemacht. Ja, wir hatten dann die zwei schlimmsten Weltkriege aller Zeiten und den Völkermord an den Juden, der von den Gelehrten in unserem Land weitestgehend befürwortet wurde. So, wenn es nicht die Vernunft ist, die uns hilft, wenn es nicht die Beseitigung der Ungerechtigkeiten ist, was ist dann das Problem? Paulus hat eine andere Theorie dazu. Er sagt, wir selbst sind der Kern unserer Probleme. Oder anders ausgedrückt, das Herz des Problems der Menschen ist das Problem des menschlichen Herzens, das zutiefst verstrickt ist in Sünde und in egoistisches Verhalten. Lesen wir mal Römer 1, 28 bis 30, da schreibt Paulus, sie hielten es nicht für wichtig, Gott anzuerkennen. Deshalb hat Gott sie ihrer schändlichen Gesinnung ausgeliefert. Daher tun sie, was sich nicht gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihren Eltern gegenüber ungehorsam. Am härtesten finde ich hier die Aussage, Gott hat sie ihrer schändlichen Gesinnung ausgeliefert. Paulus sagt also, das schlimmste Gericht, das Gott über uns Menschen bringen kann, ist, uns einfach uns selbst zu überlassen. Und seine Prognose ist, wenn Gott uns Menschen uns einfach uns selbst überlässt, dann werden wir anfangen, uns gegenseitig die Hölle auf Erden zu bereiten. Das ist ein Tiefschlag, wie er tiefer kaum noch möglich ist. Und Paulus setzt noch eins drauf, er schreibt, Juden und Griechen befinden sich gleichermaßen in der Gewalt der Sünde. So steht es auch in der Heiligen Schrift, keiner ist gerecht, nicht ein einziger, keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott, alle sind sie von ihm abgefallen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und er nimmt sich selber da auch nicht aus, er schreibt über sich selber, ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Ich denke, spätestens bei diesen Sätzen merken wir, warum nicht alle begeistert waren von der guten Nachricht, die Paulus gebracht hat. Da merken wir, da ist ein Stachel in dieser Botschaft, der uns zu schaffen macht, der uns erstmal nicht einfach so wohltuend runtergeht, wie wir das von einer normalen guten Botschaft erwarten würden. Und auch hier ist wieder die Frage, ist es nicht, Paulus, trägst du nicht ein bisschen zu dick auf? Aber der Punkt ist, ja, das wäre wirklich schwierig, was Paulus hier predigt, wenn er falsch läge. Ja, dann wäre es nicht gut, die Menschen so zu desillusionieren. Aber wenn er recht hat, dann ist es unbedingt notwendig, dass das gesagt wird. So wie ein Arzt unbedingt ehrlich und schonungslos die Diagnose stellen muss, denn nur dann kann er auch eine Therapie entwickeln, die ehrlich und die wirklich hilft. Deshalb ist die Frage, hat Paulus recht? Ich finde, die Geschichte der Menschheit zeigt wieder und wieder und wieder, dass Paulus absolut recht hat mit seiner Diagnose. Und es ist ja nicht nur Paulus, das ist die Botschaft quer durch die ganze Bibel. Schon in 1. Mose 8 lesen wir genau diese Botschaft, der Mensch ist böse von Jugend auf. Das ist die Botschaft der Bibel. Und wir sehen quer durch die ganze Geschichte hindurch, keine Systemänderung hat dazu geführt, dass je plötzlich das Gute im Menschen hervorgekommen wäre. Kein System kommt aus ohne Polizei und ohne Ordnungsmacht. Ja, den guten König, der einfach nur so das Beste für seine Leute will, den gibt's vielleicht im Märchen, aber nicht in der Realität. Deswegen bin ich dankbar, dass wir in einer Demokratie leben, wo jede Macht von einer anderen Macht kontrolliert wird und im Zweifelsfall abgesetzt werden kann, denn Macht korrumpiert uns Menschen. So sind wir Menschen. Wir tragen alle etwas Böses in uns. Wir sind alle in Sünde verstrickt. Das ist das Problem, das wir alle miteinander teilen. Nicht nur ein Adolf Hitler, nein, wir alle sind infiziert. Wir alle sind betroffen. Und deshalb haben wir auch alle diesen Schrei in uns nach dieser fünften Frage, um die sich der fünfte Eckpfeiler des Evangeliums dreht. Wer erlöst uns oder was erlöst uns von Schuld und Scham? Ich höre heute oft die These, das würde die Menschen heute nicht mehr interessieren. Ja, oft wird gesagt, die Frage nach der Schuld, das war zur Zeit Luthers noch modern, aber heute interessiert es keinen mehr. Meine Beobachtung ist eine andere. Das ist gerade ein paar Tage her, da hat ein Bekannter mir erzählt, hey Markus, ich habe einen Urlaub gebucht mit meiner Familie. Wir fliegen auf einen anderen Kontinent und da haben wir dann ein Auto gebucht. Da fahren wir quer durch diesen ganzen Kontinent, eine große Rundreise. Aber ehrlich gesagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Wie viel CO2 wir da ausstoßen werden. Ihr lacht, dem war es nicht zum Lachen. Ja, was hinterlassen wir unseren Kindern für eine schlimme Umwelt? Wir leben in einer Gesellschaft, in der Schuld wieder Konjunktur hat, in der wir uns schuldig fühlen für Klimawandel, für Umweltverschmutzung, für Rassismus, für Diskriminierung, für Kolonialismus, für Ausbeutung armer Menschen durch ungerechte Lieferketten. Wir fühlen uns schuldig für so viele Dinge. Und der Moralismus hat wieder Konjunktur. Ja, wir leben in einer Welt, in der wir dazu angehalten werden, uns dieser Schuld bewusst zu werden. Ja, sogar, vielleicht habe ich es mitgekriegt, ja, schon die Witze von Otto Walkes werden heute als diskriminierend betrachtet. Und du darfst nicht mehr Indianer sagen, weil das ja kulturelle Aneignung wäre. Wo immer dieser Moralismus sich ausbreitet, hat auch Schuld und Scham Hochkonjunktur. Und das macht etwas mit uns. Denn wenn schon Otto Walkes und Winnetou Diskriminierer sind, die sind doch die Helden unserer Kindheit, ja, wie sollen wir uns dann noch in die Augen schauen können? Dann sind wir alle betroffen. So, wie gehen wir mit diesem Gefühl von Schuld und Scham heute um? Die Antwort unserer Zeit lautet, wir müssen uns eben moralisch verhalten. Ja, wenn wir einen Flug buchen, dann müssen wir eben gleich noch für ein Aufforstungsprojekt spenden. Ja, und wenn wir müssen auf jeden Fall den Klimaaktivismus unterstützen und die Schulstreiks. Und wir sollten am besten uns vegetarisch, vegan ernähren. Und am besten auch keine Kinder kriegen, die verursachen ja so viel CO2. Und dann sollten wir auch noch in der Sprache darauf achten, möglichst mit Sternchen und Sprechpausen zu reden, damit auch garantiert niemand vergessen und niemand verletzt oder beleidigt oder diskriminiert wird. Die Frage ist, wird es reichen? Werden wir dadurch frei von Schuld und Scham? Und darauf hat Paulus eine sehr klare Antwort. Er sagt, wir können uns nicht selbst erlösen. Allein aus Gnade werden wir gerettet. Lesen wir Römer 3, 28. Wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Und weiter schreibt er, wenn es aus Gnade geschah, dann spielen die eigenen Taten dabei keine Rolle, sonst wäre die Gnade ja nicht wirklich Gnade. Diese Erkenntnis hat die Reformation in unserem Land ausgelöst. Dass es nicht unsere Werke sind, so gut und vielleicht sogar so fromm sie auch klingen mögen. Unsere Werke werden uns niemals erlösen. Sondern es ist immer ein Geschenk. Es ist das Werk, das Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und sein Werk erlöst uns. Und sein Werk ist genug. Alles, was notwendig ist, hat er getan und es mir geschenkt, ohne mein Zutun. Das ist das Evangelium von der Rechtfertigung allein aus Gnade. Und ich glaube, die große Not unserer Gesellschaft ist, dass sie diese Gnade nicht kennt. Nicht nur sie kennt sie nicht, sie will sie auch nicht, weil wir viel lieber sitzen bleiben auf dem hohen Ross unserer Selbstgerechtigkeit. Und wer auf dem hohen Ross sitzt, der braucht keine Gnade und der will auch keine Gnade. Der will Lohn für seine Leistung haben. Und dieses Evangelium, das gibt's, die Vergebung, die wir uns hier versprochen wird, die gibt es zwar umsonst, aber sie hat trotzdem einen Preis, denn sie kostet unseren Stolz. Denn in diesem Evangelium steckt eine Demütigung drin. Es sagt uns, wir sind so schuldig, wir sind so tief verstrickt in Sünde, dass ein anderer für uns sterben muss. Dass ein anderer die Suppe auslöffeln muss, die wir eingebrockt haben. Das ist demütigend. Aber es ist genau diese Botschaft, sagt Paulus, die uns tatsächlich Vergebung und Erlösung bringt. So, hier könnten jetzt Kritiker kommen und sagen, ja was, und das ist die ganze christliche Botschaft? Du kannst machen, was du willst und am Ende wird dir halt alles vergeben, weil du dich aufs Kreuz berufst. Naja, das ist tatsächlich noch nicht das ganze Evangelium. Lasst uns noch auf den Eckpfeiler Nummer 6 schauen. Und auch der gibt Antwort auf eine zentrale Frage der Menschheit. Die Frage lautet, was macht uns zu besseren Menschen? Geh in irgendeine Buchhandlung und du findest sofort Bücher mit Antwort auf diese Frage. Und die Antwort lautet so in etwa, sei du selbst. Folge deinem Herzen. Entdecke deine inneren Potenziale und dann wird es dir bald besser gehen und du wirst erfolgreich und glücklich und zufrieden sein. Funktioniert das wirklich? Paulus hat eine ganz, ganz andere Botschaft. Sein Evangelium sagt, wir werden verändert durch die Erneuerung unseres Herzens. Und Erneuerung bedeutet für ihn, unser altes Leben muss sterben, damit ein neues geboren werden kann. In Römer 6 schreibt er, wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben, darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und genau das sollt ihr auch von euch denken, für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus gehört. Das heißt, Paulus sagt, hey, für deinen alten Menschen, der ist so tief in Sünde verstrickt, da gibt es keine Hoffnung, da gibt es keine inneren Potenziale, die du entdecken und entfalten könntest. Für diesen alten Menschen gibt es nur eine Antwort, er muss sterben. Genau wie Jesus dem Nikodemus gesagt hat, du musst von Neuem geboren werden. Das heißt, das Alte stirbt, das Neue wird lebendig und entsprechend sagt Paulus immer wieder, er spricht von einem alten Menschen und einem neuen Menschen und er sagt ganz radikal über sich selber, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Da muss etwas Altes sterben, sagt Paulus. Was heißt es? Das heißt loslassen. Das heißt aufgeben. Ich hänge meinen Stolz, meine Selbstgerechtigkeit, meinen Eigensinn an den Nagel und ich gehe innerlich und äußerlich auf die Knie und sage, ich kann es nicht aus meiner Kraft. Ich brauche dich, Gott, dass du mich erneuerst. Und deshalb lasse ich mich taufen, um mein altes Leben in den Tod zu geben. Und deshalb lasse ich für mich beten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, damit Gottes neues Leben in mir wächst. Gottes neues Leben, das geprägt ist von Liebe statt von Egoismus, von Freundlichkeit statt Härte, von Selbstbeherrschung statt Eigensinn und so vielen anderen guten Eigenschaften, die nur der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Von außen mag das dann aussehen, wie wenn ein Mensch sich verändert. Aber wir Christen sind überzeugt, es ist eigentlich keine Veränderung. Was passiert, ist Erneuerung. Etwas Altes stirbt und Gott selbst lässt neues Leben in uns lebendig werden. Und es passiert genau das, was der Prophet Jeremia vorhergesagt hat. Es ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Das heißt, der Prophet sagt, ich werde euer Herz erneuern und neu machen, euch eine Gesinnung geben, die mit meinem Denken kompatibel ist. Und das ist gleich die Brücke zum letzten Eckpfeiler des Evangeliums von Paulus. Auch hier nochmal die Frage, die da im Raum steht, heißt, was macht uns frei? Die große Frage unserer Zeit. Und so viele Menschen denken, frei werden wir, indem wir alle unsere Zwänge von uns abwerfen. Indem wir einfach alles von uns werfen und sagen, wir wollen autonom sein. Die Autonomie des Menschen ist ganz groß. Wir wollen selber entscheiden, was wir tun, was wir denken und wie wir leben. Und das wird uns frei machen. Ist das so? Paulus hat darauf eine klare Antwort. Er sagt, Jesus ist Herr. Freiheit und Gehorsam gehören zusammen. Gleich am Anfang seines Römerbriefs schreibt er dazu, was ich verkünde, ist die gute Nachricht von Jesus und zum Herrn. Sie sollen Christus gehorsam sein, den Glauben annehmen und so seinem Namen Ehre machen. Oder in Römer 6, Dank sei Gott, denn früher wart ihr Diener der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen der Lehre, auf die ihr verpflichtet worden seid. Und da wird schon was deutlich, wie anders das Denken von Paulus ist. Er sagt, Freiheit und im Sinne einer Unabhängigkeit von allem gibt es nicht für uns Menschen. Wir Menschen sind immer von irgendjemand Knecht. Wenn wir die Herrschaft Gottes ablehnen, dann werden wir dafür geknechtet von unseren Trieben, von unseren Süchten, von unseren Begierden, von den Erwartungen der anderen Menschen, dann sind wir überhaupt nicht frei. Aber deswegen sagen Christen, wir gehören zu Jesus Christus, unserem Herrn, weil sie verstanden haben, die Gebote Gottes, das sind keine Einschränkungen, um uns irgendwie zu malträtieren. Nein, das sind Hilfen zum Leben. Und der Heilige Geist hilft uns gerne und fröhlich, uns an diesen Geboten und Ordnungen Gottes zu orientieren. Und je mehr wir das tun, leben und erleben wir, dass das Leben nach diesen Geboten uns buchstäblich und wirklich frei macht. Uns ein Leben in ein Leben reinführt, in dem wir uns entfalten, in dem wir frei und fröhlich sein können. Das ist es, was Christen erleben. Und wenn wir das jetzt insgesamt sehen, glaube ich, merken wir etwas. Das Denken von Paulus war damals anders als das Denken seiner Zeit. Und das Denken von Paulus ist heute immer noch völlig anders als das Denken unserer Zeit. Paulus hat geschrieben, seine Botschaft ist eine Torheit und ein Ärgernis. Und genau das Gleiche ist es heute immer noch. Vielleicht schaut ihr euch diese Tabelle irgendwann mal an. Ich will sie jetzt nicht durchgehen. Ich will nur sagen, es ist ein grundsätzlicher Gegensatz, auch heute noch, zwischen dem, was Paulus in seinem Evangelium lehrt und was in unserer Gesellschaft weit, weit überwiegend gedacht wird. Da gibt es eine grundlegende Differenz und auch eine Konfrontation zwischen zwei Denkweisen, die grundsätzlich verschieden sind. Und im Zentrum steht die Frage, sind wir Menschen autonom? Sind wir eigenständig? Oder ist es nötig, dass wir Menschen uns der Herrschaft Gottes unterordnen? Ist es nicht diese Unterordnung unter die Herrschaft Gottes, das, was uns in Wahrheit Erlösung bringt, was uns frei macht, was uns heil macht, was uns rettet, was uns in die Freiheit führt? Das ist die Grundfrage, die heute genauso umstritten ist wie damals. Und ich habe eine innere Frage. Ich frage mich, predigen wir wirklich dieses paulinische Evangelium? Ich bin mir sehr sicher, dass es hier in Emmendingen passiert, aber ich habe so viel Kontakt zu vielen Gemeinden im ganzen Land, nicht nur in meiner evangelischen Kirche, auch in vielen Freikirchen. Und ich frage mich das, sprechen wir wirklich drüber, dass es auch in Glaubensfragen Wahrheit und Irrtum gibt? Oder wollen wir niemanden in Bezug auf seine persönlichen religiösen Vorstellungen auf die Füße treten? Sprechen wir darüber, dass wir Menschen so tief in Sünde verstrickt sind, dass Gott uns im Gericht verurteilen muss? Machen wir deutlich, dass wir uns aus diesem Zustand nicht selbst retten können und dass wir deshalb aus Gnade gerettet und neu geboren werden müssen? Tun wir das? Rufen wir dazu auf, vor Jesus die Knie zu beugen, ihn zum Herrn unseres Lebens zu machen? Oder geht es uns letztlich um fromme Selbstbestätigung, Selbstverwirklichung und die Befriedigung unserer Bedürfnisse? Wir müssen das ganz deutlich machen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, selbst wenn es in noch so frommen Begriffen daherkommt. Das andere ist ein anderes Evangelium und ich hoffe so sehr, dass wir zu diesem einen Evangelium zurückkommen in unserem Land, das Paulus uns gebracht hat. Und das ist meine Bitte zum Schluss. Bitte, ihr lieben Pastoren, Theologen, Gemeindeleiter, Kirchenleiter, Hauskreisleiter, bitte ihr alle, predigt, verkündigt, lebt genau dieses Evangelium, das Paulus gepredigt hat. Ich bin überzeugt, dass wir feststellen werden, die Kirchen lehren sich nicht, weil dieses Evangelium anstößig ist, sondern im Gegenteil, die Kirchen lehren sich, weil wir dieses Evangelium geglättet, geschönt, angepasst und verfremdet haben. Denn das Erstaunliche ist ja, obwohl dieses Evangelium offenkundig noch nie dem Zeitgeist entsprochen hat, ist es trotzdem die erfolgreichste Botschaft aller Zeiten. Es war dieses Evangelium, das einmal das Römische Reich buchstäblich aus den Angeln gehoben und überwunden hat. Und es ist dieses Evangelium, das trotz aller Widerstände bis heute die ganze Welt verändert, durch alle Kulturen geht, durch alle Nationen geht, Menschen, Familien und Nationen verändert und erneuern kann. Es ist dieses Evangelium, das allein Kraft hat. Es ist dieses Evangelium, das heilende und befreiende Kraft hat. Nur dieses Evangelium. Warum? Weil es die Wahrheit ist, weil es die Wahrheit uns bringt über den Zustand von uns Menschen, von unserer Welt und weil es deswegen allein auch die Kraft hat, wirklich zu verändern, zu erneuern, zu heilen und zu retten. Es ist dieses Evangelium, das der größte Schatz ist, den die Kirche hat. Und es ist dieses Evangelium, den unsere Gesellschaft so dringend, dringend braucht. Denn alles andere, was versucht wird, um diese Gesellschaft zu verbessern, geht immer nur an die Symptome. Ja, es geht immer nur darum, um die schlechten Umstände zu verändern. Nur dieses Evangelium geht wirklich an das Herz der Probleme unserer Gesellschaft, nämlich unser in Sünde verstricktes Herz, das letztlich die Ursache aller unserer Probleme ist. Nur dieses Evangelium hat die Kraft, unsere Gesellschaft aus der Tiefe heraus nachhaltig zu verändern und zu erneuern. So viele Erweckungsbewegungen haben das bewiesen. Gesellschaftstransformation kommt nicht durch Systemänderung oder durch Umstürze, sondern durch dieses Evangelium, das die Herzen der Menschen erneuert.